Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus ist überzeugt davon, dass ihn der Vorsitzende des Prager Abgeordnetenhauses, Lubomír Zaorálek, nicht dazu auffordern müsse, eine allgemeine Debatte über die europäische Verfassung zu beginnen, da er eine solche Debatte bereits führe und diese auch als erster in der Tschechischen Republik öffentlich initiiert habe. Das wurde der Nachrichtenagentur CTK heute durch Präsidentensprecher Peter Hayek mitgeteilt. Hayek zufolge wäre es besser, wenn Zaorálek seine die EU-Verfassung eventuell befürwortenden Argumente selbst formulieren und veröffentlichen würde. Klaus reagierte mit seiner Äußerung auf ein Angebot Zaoráleks, eine öffentliche Debatte über die europäische Verfassung im Abgeordnetenhaus zu organisieren. Die Mediengesellschaft CMI hat für den Preis von rund 900 Millionen Dollar den gegenüber der PPF-Gruppe getätigten Kauf des Mehrheitsanteils an der tschechischen Fernsehstation TV Nova abgeschlossen. CMI plant nunmehr, in der Tschechischen Republik mit der Ausstrahlung dreier weiterer Kanäle zu beginnen, sowie bei der Prager Börse einzusteigen, schreibt heute die britische Financial Times. Die Vertreter mehrerer Nationen haben heute Vormittag auf dem Prager Friedhof im Stadtteil Djablice das Andenken der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten geehrt. Am Großen Birkenkreuz legten die Mitglieder der amerikanischen, französischen, kroatischen, serbischen, slowenischen und der tschechischen Armee Kränze nieder. Auf dem Friedhof befinden sich mehr als 100 Grabmäler von Soldaten der genannten Länder, die für die Befreiung der damaligen Tschechoslowakei ihr Leben gelassen haben. Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft und die Urabgeordnete der bayerischen CSU, Bernd Possel, hat heute der tschechischen Bischofskonferenz für ihre weitreichende und persönliche Erklärung aus Anlass des 60. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkriegs gedankt. Die Bischofskonferenz hatte dazu aufgefordert, dass sowohl die Menschen als auch die Völker 6 Jahrzehnte nach dem Ende dieses Krieges einander wirklich vergeben sollten, und sie warnte vor einer Gleichsetzung des Narzissmus mit allen Deutschen. Das waren die Meldungen. Unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho.
Tagesecho.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Tagesecho mit einem Überblick über das Geschehen in Tschechien. Durch die Sendung führt sie Thomas Kirschner. Aber zunächst ein Blick darauf, was Sie heute bei uns im Programm erwartet. Am 5. Mai 1945 begann in der tschechischen Hauptstadt der Prager Aufstand. An den 60. Jahrestag erinnerte am Donnerstag vor dem Gebäude des Rundfunks eine besondere Feierstunde. Es war der wohl schrecklichste Ort der NS-Vernichtungsmaschinerie, das KZ Auschwitz. Am Donnerstag trafen sich dort 20.000 junge Menschen aus der ganzen Welt zum Marsch der Lebenden. Und dann haben wir im Programm noch eines von vielen Beispielen dafür, dass sich die Menschen 6 Jahrzehnte nach Kriegsende auch über die Grenzen hinweg wieder die Hände reichen. Mit einem Nachbarschaftstag wurde das 10-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen dem sächsischen Geising und der nordböhmischen Stadt Krupka gefeiert. Dies und mehr im Tagesecho, und im zweiten Teil unserer Sendung folgt heute der Medienspiegel, diesmal mit einem Blick in die Geschichte. Silja Schultheis berichtet über Milena Jesenska, die bei weitem nicht nur die Freundin von Franz Kafka war. Aus Anlass des 60. Jahrestages des Kriegsendes finden dieser Tage in Tschechien zahlreiche Veranstaltungen statt, die an Ereignisse der letzten Kriegstage erinnern. An mehreren Orten Westböhmens und Mährens begannen bereits die Feierlichkeiten bzw. Gedenkstunden zu deren Befreiung vor 60 Jahren, an denen neben Politikern und Kriegsveteranen tausende Menschen teilnahmen. In Prag wurde des tschechischen Volksaufstandes gedacht, der am 5. Mai 1945 ausgerufen wurde und bei dem der Rundfunk eine Schlüsselrolle spielte. In jenen dramatischen Tagen fing der tschechoslowakische Rundfunk nach mehreren Jahren wieder an, ausschließlich in tschechischer Sprache zu senden. Das historische Jubiläum wurde diesmal zum Anlass für eine besondere Gedenkstunde. Jitka Mladková berichtet.
Anders als vor 60 Jahren dauerte diesmal der nachgestellte Kampf um den tschechischen Rundfunk nur eine halbe Stunde. Im Beisein von prominenten Gästen, Politikern, ehemaligen Widerstandskämpfern, Kriegsveteranen und mehreren hundert weiteren Zuschauern wollte man so jener gedenken, die in den Tagen vom 5. bis zum 9. Mai 1945 während des Prager Aufstandes gekämpft hatten. Im direkten Kampf um das Funkhaus sind damals 89 Mitarbeiter, tschechische Polizisten und weitere Aufständische umgekommen. An sie und an alle anderen, die in den ersten Maitagen gegen die Okkupanten gekämpft hatten, erinnerte bei der anschließenden Gedenkstunde der Vorsitzende des tschechischen Senats, Přemysl Sobotka.
Die Durchsagen des tschechoslowakischen Rundfunks haben eine große Welle von Patriotismus ausgelöst, die auch dazu beigetragen hat, dass die tschechischen Radioprogramme bis zur Ankunft der Befreiungsarmee aufrechterhalten werden konnten. Im Bewusstsein darüber, wie ungenügend sie ausgerüstet sind und welche Gefahr daraus resultiert, kämpften die Verteidiger Prags tapfer für die neu erlangte Sendefreiheit. Ihr Mut und ihre Tapferkeit verdienen auch nach 60 Jahren unsere Dankbarkeit und Bewunderung.
Die Verluste an Menschenleben waren tatsächlich hoch. Beim Prager Aufstand sind ungefähr 1700 Tschechen ums Leben gekommen. Bei den Kampfhandlungen wirkte sich der Waffenmangel tatsächlich negativ aus. Bei einem Historikertreffen, das in dieser Woche in Prag stattfand, bestätigte es auch Jan Gebhardt vom Institut für Geschichte bei der Akademie der Wissenschaften.
Das war eigentlich das größte Problem des einheimischen Widerstandskampfes im Laufe der ganzen 6 Jahre. Zur Besetzung des tschechischen Gebiets kam es eigentlich sozusagen ohne Krieg und ein Großteil der vorhandenen Waffen musste abgegeben werden. Also, was fehlte den Menschen, die an dem Aufstand teilnehmen, am meisten? Die Waffen natürlich, vor allem die schweren Waffen. Jegliche Verhandlungen mit den Verbündeten über mögliche Waffenlieferungen an die einheimischen Widerstandskämpfer sind auf dem Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren faktisch ohne Resonanz geblieben. Und umso mehr muss man den Mut und den Willen derjenigen würdigen, die sich trotz dieser Situation dem Kampf angeschlossen haben. Den circa 3 Kilometer langen Weg aus dem KZ Auschwitz zu den Gaskammern im KZ Birkenau haben tausende Juden aus ganz Europa beschritten. Der Weg wird oft als der Weg des Todes bezeichnet. An die 6 Millionen Juden zu erinnern, die während der Nazizeit an verschiedenen Orten Europas ermordet wurden, ist das Ziel des sogenannten Marsches der Lebenden, der seit 1988 organisiert wird und auf eben diesem Weg von Auschwitz nach Birkenau führt. An dieser Gedenkveranstaltung, die am Donnerstag, am Vorabend des Tages der Shoah, veranstaltet wurde, nahm Martina Schneiberkova teil.
Diese Musik erklang während der Gedenkversammlung, die zum Abschluss des Marsches der Lebenden auf dem Gebiet des ehemaligen KZ Birkenau stattfand. Am Marsch nahm diesmal eine Rekordzahl von ca. 20.000 vor allem jungen Menschen aus der ganzen Welt teil. Auf der Versammlung in Birkenau sprach der israelische Premier Ariel Sharon, der die Teilnehmer aufforderte, die Erinnerung vom Marsch in Auschwitz-Birkenau mit nach Hause zu nehmen. Der polnische Premier Marek Belka betonte in seiner Ansprache, der Holocaust habe das Land, in dem die Mehrheit der europäischen Juden lebte und wo sich ihre Kultur entwickelte, in ein Massengrab verwandelt. Sehr beeindruckend war die Rede des Schriftstellers und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel. Er erinnerte sich daran, dass er gesehen hat, wie kleine jüdische Kinder in Auschwitz bei lebendigem Leibe in Öfen geworfen wurden. Der Schriftsteller betonte, dass dies eben an diesem Ort geschah, wo sich nun die Teilnehmer des Marsches versammelten und dass die Vernichtungsmaschinerie eine menschliche Erfindung war. Der Marsch der Lebenden begann am Tor in das KZ Auschwitz. Er wurde mit dem Klang eines Schofars eröffnet, des Widerhorns, das bei jüdischen Feiertagen benutzt wird. Den Großteil der Teilnehmer des Marsches stellten junge Juden dar. Sehr viele kamen aus Israel, aber auch aus verschiedenen Ländern Europas, sowie aus Amerika und Australien. Unter den Flaggen herrschten diese von Israel vor. Während des stillen Marsches hatte man Gelegenheit zum Nachdenken. Aus dem nicht weit entfernten Birkenau konnte man die Namen der dort Ermordeten hören, die während des Tages laut vorgelesen wurden. Viele der Teilnehmer legten bei den Bahngleisen, die nach Birkenau führten, kleine Gedenktafeln aus Holz nieder, die an ihre Verwandten erinnern sollen, und zündeten dort Kerzen an. Nach der Gedenkveranstaltung bat ich 2 tschechische Teilnehmer ans Mikrofon, die sich mit einer Gruppe von Christen am Marsch beteiligten. Über seine Eindrücke sagte Jaroslav Ruš.
To, když jsme byli v tom průvodu,
als wir, die Teilnehmer des Marsches, ungefähr die Hälfte der Strecke zurückgelegt haben und der nach Birkenau führende Weg vor uns lag, sahen wir einen Kilometer vor uns den Umzug mit den vielen weiß-blauen israelischen Flaggen. Für mich war das ein herrliches Gefühl, eine Freude, wenn ich das mit den Manifestationen am 1. Mai vergleiche, die für mich immer mit den Kommunisten verbunden waren und für mich etwas Peinliches darstellten.
Adam Czesler hält Folgendes für wichtig.
Ich glaube, dass jeder Christ Auschwitz besichtigen und am Marsch der Lebenden gemeinsam mit Juden teilnehmen sollte. Denn die Juden sind das biblische Volk, dem wir Christen sehr nahe stehen. Die Teilnahme soll unsere Liebe zu diesem Volk, zu Gott und vor allem zu unseren Nächsten zum Ausdruck bringen. An diesem Ort mangelte es an Nächstenliebe. Hier herrschten nur Hass und Zorn. Vor allem die jungen Menschen sollen Auschwitz sehen. Schon seit 10 Jahren stehen die Städte Geising und Krupka, Graupen, städtepartnerschaftlich miteinander in Beziehung. Am 1. Mai feierten sie gemeinsam den ersten Tag der tschechisch-deutschen Nachbarschaft. Sarah Bartholomä nahm diese Begegnung ein wenig unter die Lupe.
Sie sind sich zum Greifen nah. Die Bewohner der beiden Kleinstädte, die nur 3 Kilometer Wegstrecke voneinander entfernt sind. Das im Osterzgebirge gelegene Geising und seine Partnerschaftsstadt Krupka, die in Nordböhmen liegt, hatten aber nicht immer eine freundschaftliche Beziehung, besonders zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Nach jahrelangem Schweigen wurden die ersten Kontakte nur sehr vorsichtig aufgenommen. Die ersten Schritte haben 1965 die Feuerwehrvereine der beiden Seiten gewagt. Die Verbindung wurde dann nach und nach intensiver, bis 1995 eine offizielle Städtepartnerschaft gegründet wurde. Seitdem arbeiten die Stadtvertreter eng zusammen und organisieren gemeinsame Projekte auf allen Ebenen, sagte Rainer Fischer, der Hauptamtsleiter von Geising.
Ein derartiges Teilprojekt war dann 2004 die gemeinsame Gestaltung des EU-Beitritts. Und so feierte man am 30.04. das Burgfest im Krupka. Man feierte regelrecht hinein in die EU-Erweiterung.
Diese Feier war aus der Sicht der Städte sehr gelungen, erklärte Fischer weiter, sodass Wünsche der Bewohner kamen.
Zur Begründung einer jährlichen Begegnung am 1. Mai als Tradition. Und diese Vorschläge kamen nicht nur von deutscher, sondern waren auch genauso von tschechischer Seite.
Und gerade das war der Anlass für die beiden Hauptamtsleiter Rainer Fischer und František Růžička, in diesem Jahr den ersten Tag der tschechisch-deutschen Nachbarschaft zu veranstalten. Und das unter dem Motto,
damit aus Fremden Freunde werden.
Die Begegnung fand in Krupka statt. In einem feierlichen Rahmen haben die Bewohner der Städte an die Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Es wurde ein tschechisch-deutscher ökumenischer Gottesdienst veranstaltet und eine Ausstellung über die Geschichte der Grenzregion eröffnet. Nun sollte die Nachbarschaftsfeier zur Tradition werden, sagte der tschechische Hauptamtsleiter František Růžička. Die erste gemeinsame Feier hat nun zum Anlass der EU-Erweiterung stattgefunden. Auf die Frage, ob man die Mitgliedschaft der beiden Staaten in der Europäischen Union auch bei der täglichen Arbeit spürt, antwortete Růžička.
Die Kontakte der Städte nach dem EU-Beitritt Tschechiens haben sich noch intensiviert. Die Grenze spielt eine immer kleinere Rolle und wir gehen davon aus, dass, sobald das Schengener Abkommen in Tschechien in Kraft tritt, die Grenze nicht mehr spürbar sein wird. Das war das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die deutschsprachigen Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm folgt nun eine Wiederholung des Tschechischkurses von der letzten Woche mit Katrin Bock.
Vor 60 Jahren, am 5. Mai 1945, begann der
Pražské povstání,
Prager Aufstand,
Pražské povstání,
und damit auch der
Boj o rozhlas,
Kampf um den Rundfunk,
Boj o rozhlas.
Denn das Prager Rundfunkgebäude war damals schwer umkämpft. Überall in den Prager Straßen entstanden in den ersten Maitagen des Jahres 1945
Barrikaden.
Am 8. Mai 1945 unterzeichneten die Deutschen die
Kapitulation.
Diese brachte nicht nur das Ende des
Protektorat Čechy-Amurava,
sondern beendete auch die
Druhá světová válka,
den Zweiten Weltkrieg.
Druhá světová válka. Válka
heißt der Krieg auf Tschechisch und ist weiblichen Geschlechts. Die
Válka,
der Krieg. Seinen Ursprung soll das Wort im altdeutschen Begriff für Schlachtfeld Wal haben, der auch in Wörtern wie Valhalla oder Walküre steckt. Heute ist der 8. Mai in Tschechien ein Feiertag, der
Den Osvobození,
Tag der Befreiung.
Den Osvobození.
Erinnert wird an
Konec války,
das Kriegsende,
Konec války,
1945 und die
Osvobození,
Befreiung,
Osvobození,
von der
Německá okupace,
der deutschen Okkupation.
Německá okupace.
Als
Nazista
bezeichnet man hierzulande einen Nationalsozialisten.
Nazista.
Als
Faschista
einen Faschisten. Diejenigen, die gegen den
Faschismus
bzw.
Nazismus,
Nationalsozialismus gekämpft haben, werden als
Antifaschisten
bezeichnet. Tschechische Widerstandskämpfer als
Odbojáři.
Widerstandskämpfer.
Odbojáři.
Befreit haben die böhmischen Länder die
Rudá armáda,
Rote Armee,
Rudá armáda,
und die
Spojenecká armáda,
Alliierte Armee,
Spojenecká armáda.
Die Westböhmen
Osvobodila.
Befreite.
Osvobodila.
Als
Spojenci
bezeichnet man im Tschechischen die Alliierten.
Spojenci.
Ein
Spojenec
als solcher ist ein Verbündeter.
Spojenec.
Vor 1989 wurde lediglich die
Rudá armáda,
Rote Armee, als
Osvoboditel,
Befreier,
Osvoboditel,
gefeiert. Inzwischen wurde die Geschichte korrigiert.
Im Mittelpunkt des nun folgenden Medienspiegels steht die Journalistin Milena Jesenská. In ihren Artikeln für die Zeitschrift Přítomnost aus den Jahren 1937 bis 1939 zeichnete Jesenská ein sehr differenziertes Bild der Situation unmittelbar vor Kriegsbeginn. Zum Gespräch über Milena Jesenská hat Silja Schultheiß die Schriftstellerin und Publizistin Alena Wagnarova eingeladen. Wagnarova ist Autorin unter anderem einer Biografie über Milena Jesenská. Darin beschreibt sie Jesenskas Artikel für die Zeitschrift Přítomnost als herausragende Zeugnisse nicht nur über die damalige Zeit.
Ich denke, Sie sind nach wie vor aktuell, weil Sie über die Ursachen Auskunft geben. Ein Bündel von Ursachen, die zu dem Zweiten Weltkrieg letztlich führten. Und Sie sind aktuell auch in Ihrer journalistischen Form unheimlich lebendig, sehr überzeugend, geschrieben mit klarem Verstand und warmem Herzen.
Milena Jesenská hat ja einige Reisen unternommen ins Grenzgebiet nach dem Anschluss Österreichs, wo die Situation dort schon sehr angespannt war. Sie hat sich sehr differenziert mit dem Schicksal der dort lebenden Deutschen auseinandergesetzt. Woher kam diese Empathie?
Man könnte sagen, Milena Jesenská war nie eine Nationalistin. Sie verkehrte schon in ihrer Jugend in deutsch-jüdischen Kreisen im Café Arco. Sie bewegte sich in diesem, heute sagt man, multikulturellen Prager Milieu. Und sie war die fühlende Tschechoslowakin. Und gleichzeitig war sie ein gerechter Mensch. Da gibt es später einen Artikel, wo sie von jemandem gelobt wurde, dass man ein Mensch. Und das ist, glaube ich, der Grund und der Kern. Und das spürt man in den Reportagen, die einerseits Partei nehmen für die Tschechoslowakei, aber sie sind auch gleichzeitig immer sehr kritisch. Wenn Sie die Reportagen sehen, der Zensor hat immer da 28 Zeilen rausgelassen. Man muss sich fragen, was stand da? Wohl sehr starke kritische Worte auch zu der tschechoslowakischen Politik. Und zwar insbesondere in dem Punkt, dass man zu lange gewartet hat mit der Unterstützung der Antifaschisten in den Grenzgebieten, mit den Sozialdemokraten, der Kommunisten, der Katholiken. Das waren, sagen wir, drei Komponenten unter der deutschen Bevölkerung in den Grenzgebieten, die sich gegen den Strom der Henlein-Bewegung stellten. Und sie bekamen am Anfang zu wenig Unterstützung von der Tschechoslowakei. Das prangert sie an.
Sie schreiben in Ihrer Biografie über Milena Jesenská, dass die Zeit damals reif war für diese Form der engagierten politischen Reportage, die sie in der Přítomnost gepflegt hat oder kultiviert hat. Man bekommt, wenn man Berichte über die Zeit liest, andererseits ja oft den Eindruck, dass eigentlich im Gegenteil eine Tendenz zur pauschalen Aburteilung von Bevölkerungsgruppen quasi, dass das an der Zeit war, dass es eigentlich gerade keinen differenzierten Blick war. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Die Zeit seit 1933 war die Tschechoslowakei ein Zufluchtsort für die flüchtenden Antifaschisten aus dem Dritten Reich. Die Sozialdemokratie hatte ihr Zentralkomitee seit 1935 in Prag. Und die tschechische Intelligenz hat gerade diese demokratischen, antifaschistischen Reichsdeutsche sehr stark unterstützt. Sicherlich gab es Menschen und Gruppierungen, die nur ausgesprochen nationalistisch dachten und alles Deutsche war für sie stigmatisiert. Aber es gab auch verschiedene andere Strömungen. Und ich glaube, die Reportagen waren getragen von einem tiefen Gefühl für Gerechtigkeit. Sie waren menschlich ansprechend und hinreißend.
Was für eine Rolle konnte damals eigentlich so eine Zeitschrift wie die Přítomnost spielen?
Naja, die Přítomnost war sicherlich kein Massenblatt, aber es mussten sehr viele Menschen lesen, gerade in dieser kritischen Zeit, weil diese Reportagen ein starkes Echo hatten. Und sie tragen auch eine Hoffnung. Man kann die Tschechoslowakei erhalten, das ist der Ton in den Reportagen. Und das ist eine moralische Position. Faktisch wusste sie sehr wahrscheinlich, dass der Kampf nicht zu gewinnen ist, dass die Tschechoslowakei aufgegeben wird, weil sie einen sehr klaren politischen Kopf hatte.
Was ja auch der Grund dafür war, dass sie nicht lange die Zeitschrift leiten konnte, nachdem Perotka dies nicht mehr tun konnte.
Ja, Perotka wurde sehr früh verhaftet, schon kurz nach der Besatzung. Und sie übernahm dann die Leitung der Zeitung. Sie selbst wurde dann auch am 11. November 1939 verhaftet. Und die ganz konkrete Arbeit von Milena Jesenská als Journalistin setzt sich fort in der illegalen Zeitschrift Vboj.
Wir haben jetzt viel über Milena Jesenská als Journalistin gesprochen, aber sie hat sich ja nicht nur in ihren Artikeln auf die Seite der Unterdrückten gestellt.
Ja, Milena Jesenská hat auch sehr praktisch gearbeitet. 1938, seit Münchner Abkommen, beginnt schon die Arbeit für die Flüchtlinge, für Menschen, die bedroht waren, um sie nach England, also in den Westen, zu bringen. Und das intensiviert sich nach dem 15. März. Die Menschen treffen sich bei ihr und werden dann mit anderen Helfern über die Grenze nach Polen transportiert. Und sie selbst bleibt im Protektorat.
Ganz bewusst.
Ganz bewusst, weil sie sagt, ich kann nicht diese Artikel schreiben und dann mich abzusetzen. Das war für sie ethisch nicht vertretbar.
Vielleicht noch abschließend eine Frage zur aktuellen politischen Diskussion in Tschechien. Jetzt hat gerade der neue tschechische Premierminister gesagt, dass er eine humanitäre Geste gegenüber Vertriebenen Sudetendeutschen nicht ausschließt, sofern sie natürlich nicht auf der Seite Hitlers standen. War Milena Jesenská ihrer Zeit wirklich so weit voraus? Sie hat damals schon geschrieben, Deutscher ist nicht gleich Deutscher.
Ja, Milena Jesenská war eben in dieser Frage ein sehr gerechter Mensch. Am 15. März 1939, als sie die Menschen, die am Grab des unbekannten Soldaten sich versammelten, da beobachtete sie einen Wehrmachtsoffizier, der vor diesem Grab des unbekannten Soldaten salutierte. Und in ihrer Reportage der 15. März 1939 schreibt sie, im Rücken der trauenden Menge, schreibt sie, sah ich einen deutschen Soldaten vorbeigehen, der stehen blieb und salutierte. Er sah, das Volk weinte, weil er da war und salutierte. Er verstand offenbar, warum wir trauerten. Ich blickte ihm nach und dachte an die große Illusion. Werden wir wirklich einmal nebeneinander leben? Deutsche, Tschechen, Franzosen, Russen, Engländer, ohne uns hassen zu müssen, ohne uns Unrecht zu tun? Werden je die Grenzen zwischen den Ländern fallen, so wie zwischen uns, wenn wir uns näher kommen? Wie schön wäre es, das zu erleben. Und wir haben das Glück, das vielleicht doch zu erleben, wenn das glückt mit der Europäischen Union. Milena Jesenská hat das nicht mehr erlebt, weil sie am 17. Mai 1944 in Ravensbrück gestorben war.
Silja Schultheiß sprach im Medienspiegel mit der Publizistin Alena Wagnerowa über Milena Jesenská, eine der großen Frauen des tschechischen Journalismus. Und mit dem Medienspiegel geht auch unsere gesamte Sendung zu Ende. Auf ein baldiges Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt für das gesamte Team der Sendung Thomas Kirschner. Sie hörten Radio Prag, das deutschsprachige Auslandsprogramm des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz,